Wenn man diese fossilen Subventionen abbauen würde, hätte der Staat schon mal 60 Milliarden Euro. Das wäre schon also schon mal ein riesiger Batzen Geld. Dazu gehört übrigens auch Dienstwagenprivileg. Also ich provoziere hier bewusst, weil natürlich manche Hörerinnen und Hörer sagen, um Gottes Willen, jetzt wollen die auch noch hier das Dienstwagenprivileg abschaffen. Ja, gehört dazu.
Money Matters, der Podcast über eine zukunftsfähige Finanzpolitik.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Money Matters. Wir freuen uns riesig, dass wir wieder da sind für diese zweite Staffel und wir freuen uns auch riesig, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und auch in dieser Staffel bin ich hier, um die normalpolitisch Interessierten unter uns zu vertreten. Mir gegenüber sitzt Rasmus Andresen.
Hi, ich bin für die Grünen im Europäischen Parlament und am Ende meiner ersten Wahlperiode, in der ich vor allem Finanz- und Wirtschaftspolitik mache.
Ja, Rasmus, es steht jetzt eine Europawahl an dieses Jahr. Wie geht's dir? Bist du schon unterwegs?
Super viel unterwegs und es ist eine super aufregende Zeit. Wahlkämpfe, finde ich, sind halt auch immer so eine Zeit, wo sich mehr Menschen mit Politik auseinandersetzen, wo man vor Ort öfter eingeladen wird zu Diskussionen, sowohl mit SchülerInnen wie aber auch mit älteren Menschen. Von daher ist es auch eine Möglichkeit, sehr viel über europäische Politik vor Ort zu sprechen. Da habe ich super viel Lust drauf. Gleichzeitig ist die Lage aber natürlich auch in Europa gerade extrem herausfordernd. Wir haben super viele Krisen, durch die wir manövrieren. Wir haben immer noch sehr, sehr viele Gesetze im Parlament liegen und gleichzeitig beginnt dann halt eben auch der Wettbewerb vor Ort. Und das ist sehr spannend, aber auch eine sehr intensive Zeit.
Aber auch ein sehr guter Zeitpunkt, um einen Podcast zum Thema zukunftsfähige Finanzpolitik zu machen, weil das ist wahnsinnig wichtig. Heute sprechen wir über die Finanzierung der Wende, die wir vor uns haben. Die Welt heizt sich auf, Europa heizt sich auf und die Europäische Umweltagentur schätzt, dass Europa gerade der Kontinent ist, der am schnellsten wärmer wird. Und das hat gravierende Folgen für Mitteleuropa. Wir erwarten Dürren und Hitzewellen, die sogar unsere Ernährungs- und Wasserversorgung bedrohen könnten. Und trotzdem tut Europa immer noch zu wenig, um gegenzusteuern.
Genau, und eins der Hauptprobleme ist, dass wir vor allem zu wenig Geld in die Hand nehmen, um dieses Problem anzugehen. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele Gesetze in der Klimapolitik auf den Weg gebracht. Nicht alle waren super, auch da gibt es Verbesserungen. Aber die Hauptherausforderung ist jetzt wirklich ausreichend, auch in die Bewältigung der Klimakrise auch zu investieren und dafür zu sorgen, dass wir gute und klimagerechte Infrastruktur in ganz Europa bekommen. Und um da ein bisschen konkreter zu werden, haben wir als grüne Fraktion im Europäischen Parlament eine Studie rausgebracht, in der es auch darum geht, aufzuzeigen, wie viel Geld wir eigentlich für die Klimawende benötigen und für welche Bereiche genau und vor allem dann aber auch, wie wir das Ganze umsetzen können.
Wir schauen uns heute an, wie wir die Klimaziele finanzieren können. Und der Punkt ist wichtig, ohne dass Normal- und Mittelverdiener übermäßig belastet werden. Dafür haben wir heute einen fantastischen Gast. Professor Marcel Fratscher ist hier. Er ist Ökonom, Wissenschaftler, Autor und Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Hallo Marcel, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank euch beiden für die Einladung.
Bevor wir reinstarten, erzähl uns erstmal ganz kurz, was ist die Hauptaufgabe des DIW und welche Rolle hast du da?
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat eine lange Geschichte. Wir sind nächstes Jahr 100. Wir machen drei große Themen. Verteilung, Ungleichheit, weil wir den besten, tollsten Datensatz in Deutschland dazu haben, das sozioökonomische Panel. Wir machen das Thema Klimaschutz, Transformation und als dritten Bereich Europa, europäische Integration, Konjunkturpolitik. Wir sind ein unabhängiges Wirtschaftsforschungsinstitut, keine Leibniz-Gemeinschaft. Und die zwei Dinge, Wissenschaftlichkeit, Unabhängigkeit, ist das, was uns definiert und ist unser Auftrag letztlich mit Wissenschaftlichkeit und Unabhängigkeit die öffentlichen Debatten, die wir führen in Deutschland, Europa, zu informieren und zu begleiten.
Okay, und jetzt schauen wir gleich gemeinsam in die Frage rein, wie wir denn die Klimaziele finanzieren können. Aber ich würde vorher gerne noch mit Rasmus darüber sprechen. Ihr habt eine Studie gemacht, Bridging the Green Investment Gap, von den Grünen im Europaparlament. Wir können ja so ein bisschen Basis schaffen und du erzählst uns, was ihr in dieser Studie untersucht habt und wie die Ergebnisse aussehen.
Also der Hintergrund dafür, dass wir diese Studie in Auftrag gegeben haben, ist, dass wir auf europäischer Ebene in den letzten Jahren sehr, sehr viel an Gesetzgebung gemacht haben im Klimabereich. Mhm. Ich glaube, das bekannteste Beispiel ist der Emissionshandel, der nochmal deutlich ausgeweitet wurde auf unterschiedliche Sektoren und der dazu führt, dass CO2 hoffentlich in der Zukunft vernünftig bepreist wird. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Gesetzen, wo wir mit Regulierungen probiert haben, den Weg zur Klimaneutralität bis 2050 für die EU zu beschreiben. Und jetzt ist, glaube ich, eine Aufgabe, diese Ziele, die wir aufgestellt haben, in den nächsten Jahren auch umzusetzen. Und da wird, glaube ich, neben ein paar anderen Punkten, wie zum Beispiel Schlupflöcher schließen in aktuellen Gesetzen, vor allem die Frage sein, wie finanzieren wir den ganzen Spaß und welche Rolle spielt da dann auch die Europäische Union oder die öffentliche Hand, EU, Mitgliedstaaten. Und um da nicht nur theoretisch drüber zu reden, sondern ganz praktisch auch zu schauen, was bedeutet das eigentlich? Wie viel Geld müssen wir in die Hand nehmen? Für welche Sektoren und in welchen Mitgliedstaaten? Wie kann sowas ausgestaltet sein? Haben wir als Fraktion eine Studie rausgegeben oder beauftragt und die haben dann WissenschaftlerInnen aus unterschiedlichen EU-Staaten für uns entworfen, die den Investitionsbedarf für die Klimaziele uns einmal ausgerechnet hat. Und das sind ganz beeindruckende Zahlen, weil dort in dieser Studie gesagt wird, dass wir so um die 360 Milliarden Euro pro Jahr an öffentlichen Investitionen für die gesamte Europäische Union brauchen, um dann halt eben auch ein Level zu erreichen, dass wir beispielsweise die Industrie umstellen können oder ausreichend in die Mobilitätswende, also in den Verkehrssektor oder aber auch in andere Bereiche investieren, sodass am Ende dann halt eben die Ziele nicht auf dem Papier funktionieren, sondern dann halt in der Praxis auch von der Wirtschaft uns als Staat dann halt eben auch umgesetzt werden. Und das sind ja Zahlen, die wir rausgesucht haben und die wir mal so ein bisschen näher definiert haben auf unterschiedliche Themenfelder. Aber es ist jetzt irgendwie kein grünes Hirngespinst oder kein Hirngespinst, was sozusagen in dem Kopf von den WissenschaftlerInnen existiert, die das jetzt für uns gemacht haben, sondern das passt eigentlich ganz gut zu dem, was viele sagen, nämlich dass in den nächsten Jahren entscheiden wird, wie wir investieren und ob wir investieren. Und auch die EU-Kommission hat Zahlen rausgesucht, die gar nicht so weit weg sind von dem, was wir jetzt in unserer grünen Studie herausgefunden haben. Von daher ist damit, glaube ich, eine ganz gute Richtung vorgegeben. Und dann wird das eine sehr, sehr große Aufgabe sein, ja, daran dann in den nächsten Wochen, Monaten auch zu arbeiten und dafür dann halt eben auch politische Mehrheiten zu erkämpfen.
Ja, wir können ja mal Marcel fragen, ob er das für ein grünes Hirngespinst hält. 360 Milliarden pro Jahr. Wie schätzt du diese Zahl ein?
Das sind Pi mal Daumen 3%, 2,5-3% einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Das ist eine Menge.
Der ganzen EU?
Der ganzen EU. Mhm. Ne, auch für jedes Land runtergebrochen. Für Deutschland heißt es dann Pi mal Daumen 100, 120 Milliarden Euro an zusätzlichen öffentlichen Investitionen. Und klar, jetzt ist es immer schwierig zu unterscheiden, was sind öffentliche, was sind private Investitionen. Man kann sagen, manche Energietrassen könnten auch privat gemacht werden. Aber das ist jetzt so mal ein guter Rahmen zu sagen, das muss eigentlich der Staat an zusätzlichem Geld in die Hand nehmen. Mhm. Und natürlich werden jetzt viele sagen, das ist ja völlig unrealistisch. Weil, guck mal, die Schuldenbremse der Bundesregierung, da wurde letztes Jahr über 17 Milliarden Euro gefeilscht oder 12 Milliarden. Und das war schon fast unmöglich, das einzusparen. Jetzt will man irgendwie hier noch 100 Milliarden Euro mehr mobilisieren für den Staat. Für mich sind zwei Punkte wichtig. Erst einmal, es gibt fast kein Land, das mehr spart als wir Deutschen. Wir nennen das in der Fachsprache Leistungsbilanzüberschuss. Also was wir als Gesellschaft jedes Jahr mehr erwirtschaften, als wir konsumieren und investieren, das ist die Leistungsbilanz. Und da haben wir jedes Jahr einen Überschuss von 200 Milliarden Euro, was wir im Prinzip an Kapital haben, was wir nicht in Deutschland nutzen, was wir ins Ausland exportieren. Also das Geld, ja gut, das ist zum größten Teil privates Geld jetzt nicht.
Ich wollte gerade fragen, das sind jetzt nicht Steuereinnahmen, die wir quasi zu viel haben, die wir dann irgendjemand anderem geben, muss man ja gerade aufpassen, sondern das ist privates Geld, was nicht hier in Deutschland dann weiterverwertet wird.
Genau, das ist der erste Punkt, mal so die Größenordnung. Ne? Also ich will die Größenordnung hinbekommen. Das zweite ist, ja klar ist das viel Geld, wir werden sicherlich gleich drüber sprechen, wie der Staat das finanzieren kann, aber die Frage ist, was passiert denn, wenn er es nicht macht? Und erstens verfehlen wir unsere Klimaschutzziele noch stärker, als wir das ohnehin schon tun. Mhm. Jetzt würden manche sagen, ja, vielleicht nicht so schlimm. Ich persönlich finde es ziemlich kurzsichtig, katastrophal, wenn das passieren würde. Aber auch wirtschaftlich, was das für Arbeitsplätze bedeutet und für Wohlstand, wäre das eine riesige Katastrophe. Weil wir sehen schon jetzt, wenn man sich neue Technologien anguckt, grüne Technologien, die entstehen eher in den USA und in China und anderswo in Asien als in Deutschland und Europa. Mhm. Und die Frage ist nicht, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Wenn wir es nicht machen, entsteht das irgendwo anders in der Welt und Arbeitsplätze gehen hier verloren. Andersrum gesprochen, wir haben viele Stärken in Deutschland und Europa, kluge Leute, tolle Ideen. Lass uns das viel mehr als Chance verstehen und dafür brauchen wir diese Investition. Denn nur wenn der Staat da rein investiert, werden auch Unternehmen investieren, werden Arbeitsplätze schaffen. Mhm. Und deshalb, glaube ich, haben wir gar keine Alternative. Wir müssen es bewusst machen, was es heißt, wenn wir es nicht machen.
Okay, das heißt, du sagst, wir brauchen dieses Geld unter anderem, um zum Beispiel entsprechende Zukunftswirtschaftszweige hier anzusiedeln und dadurch Wirtschaftsförderung zu betreiben als EU?
Anzusiedeln, aber auch den Unternehmen, die wir schon haben, hier zu halten. Ja, also das Schreckgespenst, was im Augenblick umgeht, Deindustrialisierung, es geht uns alles verloren, die Automobilbranche und die Chemiebranche und so weiter. Naja, das sind ja große Stärken. Mhm. Denen wollen wir ja auch helfen, eine Zukunft zu haben. Klar, die müssen auch selber die richtigen Entscheidungen treffen. Aber die Unternehmen brauchen gute Rahmenbedingungen vom Staat. Und das heißt eine gute Infrastruktur. Das heißt Energienetze, Ausbau erneuerbarer Energien, Verteilungsnetze, Übertragungsnetze. Für E-Mobilität braucht man ein System, wo eben auch getankt werden kann. Mhm. Ja, aber da sind ganz viele Stellschrauben, was der Staat tun muss, damit die Unternehmen und die privaten Haushalte das hinbekommen.
Okay, und jetzt ist ja die Frage, da ist sehr, sehr viel Geld im Spiel. Wie können wir das finanzieren, wenn wir gerade in der Situation sind, du hast es gesagt, wo wir in Deutschland auch um 17 Milliarden eigentlich feilschen?
Ja, große Frage. Also ich will immer auch die Unterscheidung machen, nicht alles muss der Staat machen. Es ist klug, auch mal zu gucken, was kann auch an Infrastruktur privat gebaut werden. Wird ja auch viel privat gebaut. Mhm. Also hier deshalb will ich so ein bisschen vorsichtig sein, das ist die Summe, der Staat, aber es ist eben ein erheblicher, mindestens zweistelliger Milliardenbetrag, den der Staat aufbringen muss. Und für mich heißt das erstens, der Staat muss besser mit seinen Geldern umgehen. Was muss halt eben das Thema CO2-Bepreisung angesprochen? Also letztlich heißt das ja, da kommen Einnahmen rein, nämlich dass man sagte, wir wollen die fossilen Subventionen abbauen. Deutschland subventioniert fossile Energieträger jedes Jahr in der Größenordnung von knapp 60 Milliarden Euro. Mhm. Und subventionieren heißt nicht, dass da in manchen Fällen fließt direkt Geld über den Tisch, aber in meisten Fällen ist es so, dass das, was wir machen mit der Mobilität, mit dem Fahren, mit dem Konsum in vielen anderen Bereichen, wir eine viel stärkere Belastung von Umwelt, von Klima, von Infrastruktur haben, als was wir an Preis dafür zahlen. Und wenn man diese fossilen Subventionen abbauen würde, hätte der Staat schon mal 60 Milliarden Euro. Das wäre schon also schon mal ein riesiger Batzen Geld. Dazu gehört übrigens auch Dienstwagenprivileg. Also ich provoziere hier bewusst, weil natürlich manche Hörerinnen und Hörer sagen, um Gottes Willen, jetzt wollen die auch noch hier das Dienstwagenprivileg abschaffen. Ja, gehört dazu. Subventionierung von Flugbenzin. Gibt überhaupt keinen Grund dazu. Agrardiesel gab es gerade einen großen Streit. Inhaltlich völlig richtig, diese Subventionen abzubauen. Klar, muss man das klug machen und sozial ausgewogen machen, gar keine Frage. Das wäre die erste Stellschraube. Und das zweite, wir brauchen eine grundlegende Steuerreform, die letztlich dem Staat wieder die Möglichkeit gibt, Investitionen zu tätigen. Und die Schuldenbremse, so wie sie im Augenblick ist, ist einfach richtiggehend kontraproduktiv. Mhm. Der Staat fährt einen Sparhaushalt, spart an Investitionen, nicht nur an grünen Investitionen, auch im Bildungsbereich, in anderen Bereichen. Also sprich, Abbau von Subventionen, grundlegende Steuerreform, Entlastung von Menschen und eben eine Reform der Schuldenbremse.
Mhm. Kurzer Werbeblock für das Thema Steuerreform empfehle ich die gesamte erste Staffel Money Matters. Da haben wir da wahnsinnig viel drüber gesprochen. Erasmus, wie schätzt du das ein?
Also ich teile eigentlich alles davon. Ich würde vielleicht als Europaabgeordneter ergänzen, dass wir das Ganze auch im europäischen Kontext denken müssen. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig, weil nicht Marcel Fratscher, aber in Deutschland manchmal droht die Diskussion sehr, sehr stark national geführt zu werden und man so ein bisschen den europäischen Überbau vergisst. Und der ist sehr wichtig, zum einen, weil wir auf europäischer Ebene ja sehr, sehr viel in der Klimapolitik aktiv auch machen und zum anderen, weil wir natürlich über europäischen Binnenmarkt und den Wirtschaftsraum, die Eurozone, natürlich miteinander sehr, sehr stark zusammenhängen und die Entwicklung, auch gerade wenn man über deutsche Industrie spricht und unsere Wirtschaft spricht, dann natürlich im europäischen Kontext sehen muss und dann halt eben Infrastruktur in, ich weiß nicht, Südeuropa oder in Osteuropa plötzlich für uns auch sehr, sehr relevant ist und nicht nur, weil wir da vielleicht gerne in Urlaub hinfahren, sondern weil es ökonomisch wichtig ist und fürs Klima sowieso. Und das ist sozusagen das, was ich glaube, was jetzt sehr, sehr wichtig ist, dass man halt eben diese Schritte zum einen auf nationaler Ebene geht und dafür auch Mehrheiten erzielt, aber zum anderen wir das Ganze dann halt eben auch auf europäischer Ebene machen. Beispielsweise setzen wir uns sehr, sehr stark dafür ein, dass wir mit der Studie oder den Erkenntnissen aus der Studie im Hinterkopf auch auf europäischer Ebene einen Investitionsfonds schaffen, der halt eben genau diese Zukunftsinvestitionen halt auch eben organisiert. Und das ist in der Tat eine ziemlich große politische Auseinandersetzung. Aber ich glaube, dass es dringend geboten ist, wenn wir auch als Europa, Europäische Union, mithalten wollen, denn auch darüber haben wir in der ersten Staffel geredet. Wenn wir uns angucken, was andere machen, wie zum Beispiel US-Präsident Joe Biden, dann sehen wir, dass der wirtschaftspolitische Ansatz anders ist und dass es da halt eben eine Bereitschaft gibt, stärker auch in die eigene Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit und in die Umstellung auch zu investieren.
Marcel, die Sachen, die du gerade genannt hast, sowas wie wir brauchen eine grundlegende Steuerreform oder wir müssen Subventionen abbauen, das sind ja Dinge, die brauchen ein bisschen Zeit. Zeit ist die Sache, die wir nicht haben in der Klimakatastrophe. Und wenn wir Sachen schnell machen müssen, wir haben eine Lösung gefunden in Deutschland für Militärausgaben. Wir haben einfach ein Sonderbudget dafür entschieden. Brauchen wir in Deutschland, aber auch in der EU, ein Sonderbudget Klimanotstand?
Ja, in der einen oder anderen Form brauchen wir das. Also klar, man kann sagen, man finanziert es aus dem laufenden Haushalt. Oder man sagt, man hat ein Sondervermögen, wo man einmalig Geld reintut und dann zehrt man von diesem Budget über viele Jahre. Ehrlich gesagt, das ist eine technische Frage. Im Endeffekt macht das keinen Unterschied, wie man es macht. Also dieses Sondervermögen ist ja letztlich nur ein Weg, an der Schuldenbremse vorbei Geld auszugeben. Und das ist die Logik dahinter. Und eigentlich müssten wir die Schuldenbremse reformieren. Das wäre das Erste. Auf europäischer Ebene gab es ja jetzt das Verständnis, die europäischen Schuldenregeln ein bisschen zu reformieren. Das ist jetzt nicht der große Wurf. Leider ist ein bisschen eine verpasste Chance. Aber es muss Kapital mobilisiert werden. Ich bin jetzt auch kein Fan zu sagen, man sollte immer alles über mehr Schulden machen. Wie gesagt, deshalb auch für mich war der Punkt Subventionen abbauen, weil eben letztlich das auch dazu führt, dass wir wollen ja, dass die wirtschaftlichen Anreize richtig sind. Und wenn ich eben immer weiter fossile Energieträger subventioniere und dann gleichzeitig auf der anderen Seite versuchen, dagegen zu drücken, dass es nicht mehr gemacht wird, dann ist es extrem teuer und ineffizient. Aber mir ist natürlich bewusst, dass politisch das wahnsinnig schwierig ist, Subventionen zu abbauen. Siehe Agrardiesel. Also mein Punkt ist, erstens ist es egal, ob man das jetzt über ein Vermögen oder über einen Haushalt finanziert. Es ist letztlich ein Weg an der Schuldenbremse vorbei. Wir brauchen ein Umdenken zum Thema Schulden. Und Zukunftsinvestitionen sind gute Schulden. Ich weiß, im Deutschen ist es immer so schwierig. Schulden kommt von Schuld und wer möchte schon in der Schuld von jemand anderem stehen? Im Englisch oder in anderen Sprachen ist es einfacher. Im Englischen gibt es die Unterscheidung zwischen Debt und Guilt, Schulden und Schuld. Also zwei ganz unterschiedliche Begriffe. Das Zweite ist die europäische Dimension. Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass wir in den letzten 3-4 Jahren hat die Bundesregierung ja sehr viel Geld ausgegeben. Ist ja nicht so, dass, ne, also du hast eben Joe Biden und den IRA, Inflation Reduction Act genannt. Der deutsche Staat hat auch sehr viel Geld ausgegeben, aber meiner Ansicht nach häufig im falschen Bereich, indem er mit dem Industriestrompreis, dem Brückenstrompreis der energieintensive Industrie gesagt hat, hier kriegt er jetzt mal Milliarden Euro an Subventionen. Das halte ich für falsch, weil man damit im Prinzip existierende Strukturen auch beim Energie- und bei Klima zementiert, anstelle Veränderungen zuzulassen. Und ich würde mir wünschen, dass die Gelder, die jetzt schon ausgegeben werden, klüger ausgegeben werden. Also auch da eine Umschichtung, mehr Effizienz, Einsparung. Aber ja, auch mehr Schulden, das jetzt mein Sondervermögen ist, ist sinnvoll.
Eine große Angst, die viel besprochen wird auch, zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, wie es EU-weit ist, ist das Thema, wenn wir dafür jetzt viel Geld ausgeben müssen, wenn wir Subventionen abbauen müssen und so weiter, landet das dann am Ende auf den Schultern von Menschen mit mittleren oder sogar niedrigen Einkommen? Und die müssen wieder alles finanzieren, auf Dinge verzichten. Also das, die große Diskussion war ja, es ist für alles Geld da, außer für die Kindergrundsicherung.
Und das läuft Klimageld das, übrigens.
Erklär kurz, was du meinst.
Ich wollte dir nicht ins Wort fallen.
Doch, aber, bitte, fall mir ins Wort.
Ich glaube, du wolltest ja dahin, ne, diese soziale Ausgestaltung.
Ja,
und
genau.
Die Bundesregierung, auch die Grünen, haben im Koalitionsvertrag versprochen, CO2-Bepreisung, das Geld wird größten Teil, was da einkommt, an die Menschen, an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben. Und das bleibt die Bundesregierung nach wie vor schuldig. Und das ist, wie gesagt, so ein, ne, dafür ist jetzt kein Geld mehr da, weil es heißt, na, der Klimatransformationsfonds, der ist nicht mehr so gefüllt. Und wir haben das Geld ja schon ausgegeben für andere Dinge. Manche sagen für die Abschaffung der EEG-Umlage, also auch eine Besteuerung, oder für die Subventionen für energieintensive Industrie. Also was ich sagen will, ist, die soziale Ausgestaltung des Klimaschutzes ist im Augenblick nicht gegeben in Deutschland. Das ist ein Riesenmanko.
Okay, das heißt, die Angst ist schon berechtigt.
Absolut.
Ist es in der EU auch so, dass da noch zu wenig Fokus drauf ist?
Also ich glaube zunächst auch einmal, dass die Angst sehr berechtigt ist. Und ich will auch ganz deutlich sagen, dass ich glaube, dass das auch stärker von der Bundesregierung adressiert werden muss. Ich halte das für einen Fehler, wenn man in dieser Wahlperiode des Deutschen Bundestages, also bis Mitte 25, nicht das Klimageld einführt. Man wird das nicht in der Endstufe machen können, aber wenn man es jetzt komplett zur Seite legt und sagt, das wird jetzt in der nächsten Wahlperiode kommen, wenn es dann Mehrheiten dafür gibt, das glaube ich ist falsch. Und ich glaube auch, dass gerade in so Zeiten, wo wir sehen, dass immer mehr Menschen Probleme haben, am Ende des Monats ihre Rechnung noch zahlen zu können, viele Leute unter Einkommensverlusten leiden aufgrund der hohen Inflation oder einer höheren Inflation als sozusagen Lohnsteigerungen es gegeben hat, dass in solchen Zeiten man mit Instrumenten wie dem Klimageld und aber auch anderen genau das adressieren muss, das auch klar, das Signal zu senden und dafür zu sorgen, dass es halt eben nicht die breite Masse der Menschen, die es schwierig haben in diesen Jahren, diejenigen sind, die am Ende die Rechnung zahlen. Das hat gar nicht so viel nur mit der Klimawende zu tun, das ist einfach auch Gesamtentwicklung, aber natürlich werden Sachen miteinander vermischt und natürlich ist es so, dass auch wenn wir mittel- und langfristig einen Effekt haben werden, wo vor allem Menschen mit wenig Einkommen davon profitieren, wenn wir stärker in günstige erneuerbare Energie reingehen und teurere fossile Energie, die ja immer teurer wird, auch da aussteigen, glaube ich, dass es diesen Zusammenhang gibt. Und den gibt es natürlich auch in anderen Staaten, wo die soziale Lage und die Abhängigkeit auch von teurer fossiler Energie, teilweise auch aus dem Ausland, beispielsweise aus Russland, ein Problem ist. Klar gibt es da diese Herausforderung und man sieht auch, dass das ganz konkret bedeutet, dass in diesen Ländern die Widerstände gegen eine ambitionierte Klimapolitik höher sind als in Ländern wie Skandinavien oder so, die diese Abhängigkeit von fossiler Energie aus dem Ausland gar nicht haben und die schon deutlich früher auch mit der Klimawende begonnen haben als wir. Von daher ist das ein Riesenthema auf europäischer Ebene und ich glaube auch, dass das die Sollbruchstelle werden könnte in den nächsten Monaten in der Frage, ob wir schaffen, in der Klimapolitik auf Kurs zu bleiben. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir haben viel gemacht. Aber es droht jetzt auch ein großer Rollback von Parteien, die sich halt eben nicht mehr trauen, so viel zu machen. Auch weil populistische Kräfte probieren, das auszuschlachten. Deshalb ist die soziale Frage, glaube ich, die Frage, die beantwortet werden muss, damit wir auch in der Klimapolitik weiterkommen. Auf europäischer Ebene, aber auch in Deutschland.
Marcel, hast du Ideen, wie wir diese soziale Frage beantworten könnten? Also was müssen wir denn tun oder können wir tun, damit mit dieser ganzen Klimawende nicht eben Menschen mit niedrigen Einkommen stärker belastet oder auch weniger entlastet werden?
Also für mich sind zwei Dinge wichtig. Einmal das erste Ehrlichkeit, dass man anspricht, was der Schutz von Klima, was die Transformation erfordert. Ich nehme als Beispiel das unsägliche Gebäudeenergiegesetz der Wärmepumpe und da wurde ja ganz bewusst von einigen Verunsicherung geschaffen und eine Drohgebärde aufgebaut, sodass viele einfach Angst bekommen haben. Und ohne wirklich zu erklären, Wärmepumpen sind langfristig deutlich effizienter, deutlich günstiger, als sich jetzt eine neue Gasheizung oder neue Ölheizung einzubauen. Also Ehrlichkeit, den Menschen die Ängste zu nehmen, ihnen eine Perspektive aufzuzeigen, glaube ich, gehört, ist wichtig und das sehe ich vielleicht heute sogar als das zentrale Problem. weil die Technologien sind meistens schon so weit entwickelt, dass sie häufig energieeffizienter sind, günstiger sind. Zweiter Punkt, sozial ausgewogen zu gestalten. Fakt ist, dass Menschen mit geringem Einkommen viel mehr ihres monatlichen Einkommens jetzt in der Form von einer CO2-Bepreisung haben, weil Menschen mit geringem Einkommen relativ zu ihrem Einkommen mehr Energie verbrauchen, also für Energie bezahlen, für Lebensmittel, für all die Dinge, die energieintensiv sind. Und das heißt konkret, wenn man jetzt die CO2-Bepreisung macht, und die ist ja schon eingeführt, der CO2-Preis wird weiter steigen, also die Abgaben werden weiter steigen, belastet man Menschen mit geringem Einkommen überproportional stärker. Deshalb war ja die Idee des Klimagelds, das sind die Einnahmen, man gibt das als Pro-Kopf-Pauschale oder wie auch immer zurück, sodass Menschen mit geringem Einkommen netto sogar entlastet werden. Ja, sie müssen für manche Dinge mehr Geld zahlen, aber sie werden entlastet.
Jetzt also die Lösung ist erstmal eine Umverteilung. Ja, dass du sagst, wir können diese Regel vielleicht gar nicht anders machen, aber wir müssen es umverteilen.
Wir müssen es umverteilen in einer Art und Weise, dass zumindest Menschen, die wenig Möglichkeiten haben, damit umzugehen, entlastet werden. Jetzt, glaube ich, für mich sind drei Punkte hier wichtig, die in den wissenschaftlichen Studien immer wieder im Mittelpunkt stehen. Absolut gesehen verbrauchen Menschen mit geringem Einkommen viel weniger oder stoßen viel weniger CO2 aus. Es gibt manche Studien, wo sagen, die Hochvermögenden geben bis zu 300 Mal mehr am CO2-Ausstoß in ihrem Verhalten pro Jahr als jemand in der unteren Hälfte der Verteilung. Also ist extrem ungleich. Also Menschen mit geringem Einkommen verursachen weniger Belastung. Zweitens, sie sind aber vom Klimawandel häufig viel stärker betroffen. Lebensgrundlage auf dem Land. Sie haben weniger Möglichkeiten, sich dagegen zu schützen, damit umzugehen. Und als drittes, bei der Finanzierung, wo wir am angefangen haben heute, das meiste des Vermögens ist eben bei den Hochvermögenden auch wirklich diesen, ob das über Steuersystem oder über Investitionen ist, mit diesen Investitionen, mit diesen Kosten umzugehen. Und das ist eben eine extreme Schieflage. Heißt, man muss sehr viel zielgenauer Menschen mit Betroffenen entlasten. Die Schwierigkeit ist, es ist nicht so einfach zu sagen, Menschen mit geringem Einkommen sind stärker belastet und Punkt. Es gibt da große Heterogenität. Menschen, die auf dem Land leben, wo es kein ÖPNV gibt, die aufs Auto angewiesen sind, die in einem schlecht isolierten Wohnung wohnen, weil der Vermieter es nicht macht, also auch gar nicht die Möglichkeit haben, geben natürlich viel mehr für Energie aus und sind wesentlich weniger mobil, sich umzustellen, als jemand, der jetzt irgendwo im Stadtzentrum sitzt und das leichter machen kann. Und ne, also was ich sagen will, Einkommen ist eine Dimension, aber es gibt so viele andere Dimensionen, die Land-Stadt-Dimension, die Altersstruktur, strukturschwache versus strukturstärkere Regionen. Also gibt manche Sektoren, Landwirtschaft würde ich auch nochmal hervorheben, es wird sich super viel verändern.
Haben wir auch noch eine eigene Folge zu. Ja, also Landwirtschaft, großes Thema. Okay, wir haben da viele Herausforderungen. Ne? Klar, wir kriegen das jetzt vielleicht ausnahmsweise mal nicht komplett in diesem Podcast gelöst. Rasmus, dabei lösen wir ja sonst alle Probleme hier in unseren 35-Minuten-Folgen. Aber vielleicht können wir mal noch gucken, ob es auch Chancen gibt. Nicht nur für Unternehmen, ja, die ja ihre Industrie umstellen können, sondern auch für die normale Bürgerin, den normalen Bürger durch diese Klimatransformation.
Es ist schwierig, das als Chance zu formulieren, weil letztlich geht es ja erst einmal darum, den Klimawandel, die Veränderung von Umwelt und Klima so gering wie möglich zu halten. Und da ist schwer, was von Chancen zu sprechen, sondern ist lediglich immer wieder bewusst zu machen, wenn wir nichts tun oder weiterhin zu wenig tun, dann sind die Resultate, sind die Konsequenzen katastrophal. Und das ist immer ganz schwierig, Menschen darüber zu motivieren, indem man sagt, na, also für dich wird es ganz schlimm, wenn du jetzt nicht dies und jenes tust. Ich glaube ganz konkret, weil du sagst, es Chancen. Ich glaube, wirtschaftlich ist es eine riesige Chance für viele Unternehmen. Wir sind gerade in Deutschland, Europa auch, aber Deutschland vielleicht nochmal stärker, haben große Stärken im Ingenieurbereich, im Maschinenbau. Wir haben durchaus auch viel Innovation in Deutschland schon heute, neuen Technologien. Also das ist eine Branche, ich nenne es jetzt mal grüne Technologien als Branche. Es sind natürlich viele Branchen, aber der Bereich hat ein unglaubliches Potenzial für Unternehmen, dort zu entwickeln, Weltmarktführer zu werden, gute Arbeitsplätze zu schaffen, einen Beitrag nicht nur in Europa und in Deutschland zu leisten, sondern global, dass eben dieser Klimaschutz und diese Ziele erreicht werden. Also viel Wohlstand, der dadurch generiert werden kann. Aber dieses, wie gesagt, das Narrativ, dieses Erklären, das macht es so schwierig und das macht es so leicht für Populisten, Menschen Ängste einzuflößen, Ängste zu schüren und zu sagen, wenn Klimaschutz ist schrecklich, weil wir unser Leben komplett verändern müssen und es sind nur Downsides dazu da. Also es ist schwierig, gegen diese Populisten mit einem positiven Narrativ anzukommen.
Rasmus, glaubst du, dass wir das Ruder noch rumreißen können?
Also erstmal glaube ich, dass wir das Ruder rumreißen können und zweitens möchte ich nochmal ein bisschen probieren, mit einem anderen Ansatz auf die Frage an Marcel zu antworten, weil ich tatsächlich glaube, dass es sehr, sehr wichtig sein wird, das Thema Bekämpfung der Klimakrise nicht als etwas, was super schwer ist und eine Riesenbelastung ist und uns super viel abverlangt, zu erzählen. Ich glaube, dass es stimmt, dass wir in den nächsten Jahren große Herausforderungen haben und dass das uns allen insofern was abverlangt, gerade dem Staat oder der EU, das so zu organisieren, dass wir es auch wirklich hinbekommen. Aber am Ende des Weges steht ein besseres Leben für alle Menschen, weil wir zum einen dafür sorgen, dass, und das hast du auch gesagt, unser Wohlstand erneuert wird und wir überhaupt die Chance haben, auf einem guten Wohlstandsniveau als starke Industrienation und Demokratie in die Zukunft zu gehen und uns nicht alles zerstören zu lassen, was sozusagen durch die Klimakrise zerstört werden kann. Und zum anderen hängt das dann ja auch nicht nur für Unternehmen mit Perspektiven zusammen, sondern auch mit einer besseren Einkommenssituation für ganz, ganz viele Menschen in der Europäischen Union. Eine bessere soziale Absicherung, aber auch viele Aspekte, die vielleicht gar nicht so sehr nur mit Geld zu beziffern sind, sondern wo es vielleicht auch um Gesundheitsfragen geht. Ja, also es ist ja jetzt nicht schön, in schlecht sanierten Wohnungen zu leben mit all dem, was da sozusagen auch das an gesundheitlichen Problemen langfristig halt eben auch auf einen zukommen kann. Und da muss man ganz klar sagen, wenn wir beispielsweise die Umstellung im Gebäudesektor hinbekommen, dann werden sehr, sehr viele Millionen Menschen eine sehr, sehr bessere Wohnsituationen haben, in denen sie, keine Ahnung, Wohnungen haben, die nicht nur dazu führen, dass sie geringere Energiekosten zahlen, sondern die vielleicht auch dazu führen, dass man nicht krank wird, weil man Asbest in den Wänden hat oder Schimmel an der Decke. Und auch das sind, glaube ich, Aspekte, die sehr, sehr wichtig sind. Anderes Beispiel, Erderwärmung, Klimaveränderung, Hitzewellen in den Städten, Extremwetterereignisse, auch nicht schön. Ja, das anders zu organisieren, auch so eine Stadt wie Berlin oder Hamburg oder auch kleinere Großstädte, so stadtplanerisch aufzustellen, dass die Lebensqualität steigt, weil man ja dafür sorgt, dass es nicht so viele Hitzeorte gibt und gleichzeitig aber auch dafür sorgt, dass man über Parks, über Grünanlagen und so weiter halt eben auch die Aufenthaltsqualität in Städten verbessert. Da sehe ich ganz konkret, dass sehr, sehr viele Menschen auch von profitieren und dass das gar nichts Schlechtes ist, sondern was Gutes. Richtig ist aber natürlich, jetzt müssen wir diesen Weg gehen und das geht manchmal auch nicht ohne Zielkonflikte und dazu hat Marcel ja auch schon eine ganze Menge gesagt. Aber wie gesagt, ich glaube, am Ende des Ganzen steht ein besseres Leben für die große Mehrheit der Menschen und ich glaube, dass das auch das ist, was wir stärker erzählen sollten, um Menschen auch für diesen Weg zu motivieren. So, und das, finde ich, machen wir vielleicht ein bisschen zu wenig in Deutschland und auch ein bisschen zu wenig in Europa. Wer das gerade ein bisschen stärker macht, im Übrigen, ist wieder Joe Biden, der genau das nämlich macht. Der erzählt, wo er hin will, der erzählt, was das mit dem Leben der Menschen zu tun hat. Bei ihm sehr, sehr stark über Wirtschaft und über Arbeit und über gute Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Absicherung. Das ist in den USA auch, glaube ich, nochmal ein größeres Thema als bei uns. Aber das kann man natürlich auch auf andere Sektoren übertragen und das, glaube ich, sollten wir tun.
Marcel, eine große Herausforderung, die wir gerade haben, ist die Komplexität. Du hast ja auch schon wahnsinnig viele Dinge genannt, die alle immer ineinander greifen. Und ich frage dich jetzt trotzdem zum Abschluss dieses Podcasts, ob du irgendwas siehst, worauf wir uns in den nächsten Jahren fokussieren müssen politisch. Also welchen Fokus müssen wir legen, damit wir diese Herausforderung schaffen und diese Klimawende finanzieren können?
Wenn ich eine Sache nennen und wenn ich zwei Sachen nennen darf. Erste, massiver Ausbau erneuerbarer Energien, weil das ist ganz viel auch wirtschaftliche Transformation, grüner Stahl und E-Mobilität und Wasserstoff, was für viele Dinge in der Mobilität dann benötigt wird. Und da müssen wir viel schneller werden, nicht nur beim Ausbau erneuerbarer Energien, sondern auch bei der Infrastruktur, Verteilungs- Übertragungsnetze, europäisch, hat Rasmus genannt, wir müssen es europäisch denken, nicht deutsch denken. Und für mich das Wichtigste, um nochmal zu betonen, was wir schon zum Teil besprochen haben, ist die soziale Akzeptanz, die Menschen mitzunehmen. Und das ist für mich heute die größte politische Schwäche in Deutschland, in Europa, aber vor allem in Deutschland, die Akzeptanz der Menschen nicht mitzudenken. Und auch diese Bundesregierung hat viele Menschen schon verloren, die sagen, das, was mir da abverlangt werden soll, das ist mir einfach zu viel, das will ich nicht. Und wenn das nicht gelingt, diese soziale Akzeptanz zu schaffen, dann werden die Klimaschutzziele nicht erreicht, dann werden wir wirtschaftlich abgehängt, dann werden neue Innovationen, neue Unternehmen anderswo in der Welt entstehen. Deshalb für mich diese zwei Punkte, massiver Switch hin zu erneuerbaren Energien, weil Energie einfach essentiell ist für das Funktionieren einer Wirtschaft und für Innovation. Und das Zweite, die soziale Akzeptanz.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke euch für die Einladung.
Spannende Folge. Annalena, ich glaube, es gab ganz viele Aspekte, aber magst du mir mal erzählen, was so dein Haupttake ist? Was hast du gelernt?
Also ich fand ganz spannend, was du zwischendrin noch gesagt hast, dass wir dran denken müssen, die positiven Dinge zu kommunizieren und auch ein Bild zu zeichnen davon, wo wir eigentlich hinwollen, statt immer nur auf dieses Schreckensszenario zu schauen. Das ist das, was bei mir sehr viel Resonanz erzeugt hat und bei mir sehr hängen geblieben ist.
Ja, bei mir war es, glaube ich, vor allem die Frage, wie wir mit sozialer Absicherung umgehen und mit der Frage, wie wir am Ende halt eben auch die grüne Transformation zum Erfolg machen für wirklich alle Menschen und gerade diese Unsicherheit auch adressieren, die es einfach zurzeit in der Bevölkerung aufgrund der Wirtschaftslage und der vielen Krisen gibt.
Mhm.
Nächste Woche sprechen wir über das Thema soziale Ungleichheit und da haben wir einen sehr spannenden Gast eingeladen, Tobias Hauschild von der NGO Oxfam. Oxfam ist eine NGO, die sich sehr viel mit sozialer und wirtschaftlicher Ungleichheit befasst, auch spannende Studien dazu schon veröffentlicht hat. Mit ihm wollen wir darüber reden, wie eine Gesellschaft aussehen kann, wo ökonomische Ressourcen fair verteilt sind und wo der Mensch und nicht die Profitmaximierung im Mittelpunkt steht.
Ich glaube, wichtig ist einfach zu vermitteln, dass es auch einen langen Atem braucht und dass Veränderung aber auch möglich ist. Und ich meine, wir haben jetzt ein EU-Lieferkettengesetz gegen viele Widerstände, gerade auch seitens der FDP, aber es zeigt, es kann sich tatsächlich was ändern.
Wenn euch Money Matters gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, am allerliebsten 5 Sterne. Abonniert den Podcast und empfehlt ihn gerne euren FreundInnen weiter.
Und wir freuen uns natürlich auch von euch zu lesen und zu hören. Wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche für weitere Folgen, dann schreibt uns sehr gerne. Genauer gesagt könnt ihr euch bei mir melden, beispielsweise über soziale Medien oder E-Mail. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes.
Schön, dass ihr bis hier dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.